Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Unkonventionell. Im Kanton Aargau dürfen neuerdings auch 80-jährige Schulen geben. Im Prinzip. Ein Pädagoge spioniert im Internet Jugendliche aus, um sie wachrütteln. Und eine junge Frau hat spezielle Ideen, wie der FC Luzern auf und neben dem Platz zu Geld kommt. Regional Diagonal, am Mikrofon Roger Steinemann. Der Kanton Aargau schlägt sich mit dem gleichen Problem um wie viele andere Kantone: Lehrermangel. In der Not hat die Aargauer Regierung jetzt einen Entscheid gefällt. Wenn man keine neuen Lehrer findet, nimmt man halt die alten. Das Rentenalter an der Schule ist nach der Sommerferien quasi aufgehoben. Auch wer 70 und älter ist, darf Schule geben. Grossväter an der Wandtafel. Wie kommt das in einem Schulhaus in Aargau an? Maurice Velati.
Im Primarschulhaus Schachen in Aargau ist gerade Pause. Die 5-Klässler stürmen aus ihrem Schulzimmer im ersten Stock. Die Lehrerinnen in diesem Schulzimmer sind jung, knapp über 20. Und das findet die Kinder gut oder cool, wie sie sagen.
Wir können auch mit ihnen Witzchen machen und sie machen auch mit uns manchmal Witzchen. Sie sagen manchmal also Bauflüchwörter oder so und sie verstehen auch viel Spass.
Es ist halt schon noch cool, weil sie fast die gleichen Interessen haben wie mir. Sie hören auch die gleiche Musik und dann gibt es weniger Streit.
Sie haben sozusagen Style.
Junge Lehrer haben also Style. Genauso eindeutig ist die Meinung von dieser 5. Klasse, wenn man über ältere Lehrer redet. Wobei für die Kinder alle über 50 schon als ziemlich alt gelten.
Bei einer alten Lehrerin verstehen manchmal Probleme nicht oder sind manchmal sehr grob mit einem oder so.
Der macht vielleicht noch Zeug, die er früher schon gemacht hat und hat vielleicht andere Blätter und anderes Schulmaterial. Einfach.
Dass sie eine Brille braucht zum Beispiel, um Zahlen besser zu erkennen und dass sie auch manchmal, glaube ich, ein bisschen strenger ist.
Jetzt sollen also die von früher wieder an die Pulte stehen, um die Lücken zu füllen, die es wegen dem Lehrermangel gibt. Im Lehrerzimmer des Schachenschulhauses sieht man aber vor allem junge Gesichter. Der Altersdurchschnitt schätzungsweise um die 30. Die Lehrerinnen hier haben Mühe mit der Vorstellung, dass sie noch bis zu 50 Jahre lang weiter unterrichten sollten.
Ich hoffe, dass ich mit 3 oder 65, wenn ich dann höre, dass ich dann genug Geld habe, dass ich nicht mehr so viel Verantwortung übernehmen müsste. Also ich glaube nicht, dass es so alte Leute gibt, die finden, jawohl, ich will noch mal einen ganzen Klassenzug mit allen Eltern Gespräche machen.
Nein, also ich müsste auch noch 43 Jahre arbeiten und ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich dann machen würde. Also ich weiss gar nicht, ob es mein Beruf und in welcher Form dass es dann bis dann noch gibt.
Die einzige Lehrerin in dem Schulhaus, die über 60 ist, sie freut sich auf die Pensionierung, die frühe Pensionierung, wohlverstanden.
Ich höre gleich auf, weil ich überzeugt bin, dass ich aus der Klassenlehrerverantwortung raus will. Ich habe aber noch Energie, ich mache schon noch etwas, ich weiss noch nicht was.
Der Lehrerberuf sei strenger geworden, darum mache ich das kaum jemand nach 65 noch vollamtlich weiter. Lehrer, die nach der Pension weiterarbeiten, die spielen häufig nur noch die zweite Geige, als Hilfslehrer im Teamteaching zum Beispiel oder als Stellvertretungen für eine befristete Zeit also. So Beispiel kennt auch der Schulleiter Daniel Mettauer. Das sind aber alles besonders motivierte Leute, sagt er.
In erster Linie kommen die, die wollen, weiterarbeiten. Und die finanzielle Geschichte ist eine andere, weil die ist grundsätzlich nicht schlecht abgesichert im Lehrberuf nach der Pensionierung. Also sind da sicher auch pädagogische, persönliche Motivationen im Spiel und Gedanken.
Genaue Zahlen hat Daniel Mettauer nicht. Aber es gäbe sicher mehr Lehrer, die früher aufhören, als Lehrer, die freiwillig länger machen. Das Bild vom 80-jährigen, weisshaarigen Schulmeister dürfte also auch im Aargau die absolute Ausnahme bleiben.
Der Maurice Velati. Eine spezielle Lektion erteilt hat man den Oberstufenschüler Zande und Eschenbach im Kanton St. Gallen. Es ist um den Umgang mit dem Internet und dem Netzwerk Facebook gegangen. Die Schülerinnen und Schüler haben bei diesem Projekt mehr erfahren, als ihnen lieb ist. Silvio Liechti.
Diesen Frühling sind Oberstufenschüler Zamden und Zischenbach auf Facebook von einem Mädchen angefragt worden, ob sie mit ihr befreundet sein wollen. Niemand hat sie gekannt, aber die meisten haben ohne gross zu überlegen Ja angeklickt. Und auch die Letzten sind dann darauf eingegangen, nachdem sie ihnen erzählt hat, dass sie schon bald in ihr Dorf ziehen. Was die Jungen aber nicht gewusst haben, hinter dem Mädchen hat sich ein Mann versteckt. Der Ivo Kuster, Jugendarbeiter und Student auf dem Weg zum Sozialarbeiter. der falschen Freundin, haben dann alle schnell einmal ganz einen Haufen erzählt.
Die eine hat sich sofort als irgendwie Beschützer ausgegeben, quasi, wenn ich dann würde herziehen in ihr Dorf, dann soll ich mich dann an sie halten, oder? Weil sie sagen einen guten Umgang und sagen schräge Typen rum, wie der andere wollen bluffen, wie viel Alkohol dass sie konsumieren. Wie Jugendliche halt sind, die sich definieren über irgendetwas. Die einen mit 10'000 Freunden womöglich und die anderen mit Bier und die anderen mit Joints und was auch immer.
Dann ist der Tag gekommen, wo der Ivo Kuster seine Tarnung auffliegen lassen hat. Die Schüler haben also jemand Fremdem Sachen erzählt, wo sie sonst nicht so rumposaunen würden. Die Botschaft ist klar, passen auf, mit wem wir im Internet Kontakt haben und schauen, was ihr von euch selber preisgeben. Die falsche Facebook-Freundin war zwar nur ein kleiner Teil des Präventionsprojekts, aber er sei den Jungen eingefahren, sagt Ivo Kuster.
Also aufgrund der Feedbacks, die wir haben, ganz klar. Da sagt ganz viele, hey, das hat mir etwas gebraucht, super Methode gewesen. Zwar hat mich verrückt gemacht im ersten Moment, aber es war super gewesen. Die Jugendlichen, die haben die Botschaft sehr oft verstanden, ob das tatsächlich das Verhalten beeinflusst, langfristig. Das wäre vermessen, zu dem Zeitpunkt irgendwie zu sagen.
Die Schule selber hat Ivo Kuster geholt. Über seine Facebook-Gespräche mit den Schülern, also wer ihm was gesagt hat, schwiegt er. Das hat er vertraglich so geregelt. Als er zusammen mit den Schülern ihre Facebook-Inhalte besprochen hat, mussten die Lehrer sogar aus dem Raum raus. Sein Fazit nach dem Pilotprojekt.
Jugendliche sind extrem medienkompetent in Bezug auf Bedienen von Medien. Aber in Bezug auf das Verstehen, zum Beispiel, was ist Privatsphäre, für was brauche ich die, warum soll ich mich schützen, da ist ganz klar Handlungsbedarf angezeigt. Also wenn ich sehe, was für Bilder veröffentlicht werden, da muss man mit Jugendlichen darüber reden. Hey, das sieht die ganze Welt. Das Internet ist die grösste Plakatwand der Welt. Und nicht einfach geheim.
Seine unkonventionelle Methode ist aber nicht überall gut angekommen. In der Regionalzeitung haben Experten kritisiert, was er gemacht hat. Der Ivo Kuster kann Kritik an so Facebook-Recherchen zum Teil nachvollziehen. Diskutieren müssen wir dann aber auch, dass das schon heute tagtäglich von Personalabteilungen und Lehrbetrieb gemacht werde. Die Schüler haben ihm aber fast nur positive Feedbacks gegeben.
Jugendliche können im Internet nur etwas lernen, nämlich aus Fehlern. Sie können nie gut lernen von Vorbildern. Sie müssen alles selber lernen. Versuch, Irrtum. So läuft es ab. Und der Irrtum ist dann halt einfach Lehrstellverlust oder bloßgestellt von der ganzen Schule und so weiter.
Und darum würde sich Ivo Kuster wünschen, dass der Umgang mit dem Netz ein Schulfach wird.
Ist das Basel-Bieter-Parlament ein Sauladen? Den Eindruck kommt man über, wenn man vom Vorstoss gehört, den eine Parlamentarierin zum Abschluss von ihrer Politkarriere eingereicht hat. Der Umgangston im Rat hat sich jedenfalls verschlechtert, Stil und Respekt haben schwer nachlassen. Ändern können wir das nur, wenn man sich wieder mit Herr und Frau Landrat anredet und Hochdeutsch parliert. Unser Basler Korrespondent Beat Giger berichtet regelmässig aus dem Basel-Bieter Parlament und versteht die Welt nicht mehr.
Keine Frage. Natürlich fliegen auch im Baselbieter Landrat die verbalen Fetzen. Das ist auch völlig normal, wenn sich Politikerinnen und Politiker von verschiedenen Parteien die Meinung sagen. Vieles kommt manchmal ein bisschen holprig, vielleicht sogar derb daher. Bös gemeint ist es aber nie. Und gerade der Dialekt, wo jeden und jede so redet, wie er in den Schnabel gewachsen ist, bringt Farbe in Diskussionen über Themen, die sonst genug langweilig sind. Mit Verlaub, aber man kann jemandem auch auf Hochdeutsch grob an Karren fahren. Da reicht es, wenn man zwischendurch einen Besuch im benachbarten Basel-Städter Parlament macht oder erst recht, wenn man einer Debatte im Deutschen Bundestag zulässt. Kommt dazu, viele Landrätinnen und Landräte wären ziemlich verloren, wenn sie ihre Rede plötzlich nur noch in Hochdeutsch dürften halten. Schlicht und einfach darum, weil sie es nicht besonders gut beherrschen. Kurz und gut, der Vorstoss verlangt eine Lösung zu einem Problem, das keins ist. Im Baselbieter Landrat geht es vergleichsweise nämlich immer noch sehr, sehr gesittet zu und her.
Findet Beat Giger. Im neuen Stadion vom FC Luzern dürfte es bald einmal so tönen. 40. Minute, Verwarnung für den Spieler mit der Nummer 10, Hakan Yakin. Die Gelkarte wird ihm spendiert vom Gartencenter Rosenbäumli. Oder so ähnlich. Vermarkten kann man alles. Findet die junge Frau aus Ostdeutschland, die sich beim FC Luzern als Marketingleiterin um die Namen kümmert, Miriam Eisner.
Ihr Pult hat die 29-jährige Sabine Heidan in einem kleinen, engen Büro vollgestopft mit Aktenordner und Kartonkisten. Von da aus schaufelt die junge Frau aus Dresden Geld her für den FC Luzern. Dass es sie ausgerechnet auf Luzern verschlagen hat, das sei
Zufall oder Schicksal, wie man so schön sagt. Ich habe mich einfach beworben beim FC Luzern, weil ich gerne ins Ausland wollte, was mit Fußball zu tun haben wollte. Habe bevor Betriebswirtschaft studiert, mich im Bereich Sportmanagement weitergebildet und habe dann gehört, dass es in der Schweiz noch tolle Vereine gibt, die eine tolle Zukunft vor sich haben und habe mich dann relativ schnell für den FC Luzern entschieden und der FC Luzern wiederum danach relativ schnell für mich.
So entschieden, wie sie ihre Aufgabe übernommen hat, so entschieden treibt sie seit 4 Jahren für den FCL Geld auf. Und jetzt, mit dem teuren neuen Stadion, muss noch viel mehr zusammenkommen als früher. Da gibt es nichts, was Sabine Heidan nicht verkauft. FCL Bettwäsche, Fahnen und T-Shirt fürs Fußvolk, aber auch einen Platz im exklusiven Presidents Club für 10'000 Franken pro Jahr. Zahn ist das Sponsoring für die rote und die gelbe Karte für 30'000 Franken. Und verkauft hat sie auch den Song, der läuft, wenn es ein Goal gibt.
Wenn das Goal passiert, kommt normalerweise erstmal natürlich der Jubel der Fans und dann sollte eigentlich ein Spot laufen, den der Sponsor anliefert. Aber nun ist es speziell bei uns. Sie haben sich dazu entschieden, dass sie die Fans entscheiden lassen, was als Torsong kommen soll.
Aber trotz solcher Mitsprache, für viele eingefleischte FCL-Fans ist so Shishi und Business ein Gräuel. Kommt es da Sabine Heidan gut, dass sie als ehemalige ostdeutsche Meisterin im koreanischen Kampfsport Taekwondo grundsätzliche Kämpferin ist und auch geschmeidig genug, um den Spagat elegant herzulegen zwischen den alten Fußballfans und der neuen VIP-Szene?
Nein, ich glaube, man braucht vor allen Dingen Geduld, weil das sind natürlich jetzt Ängste, die im Vorfeld entstehen. Jeder macht sich Gedanken darüber, wie wird das sein. Und deswegen kann ich eben nur mitteilen, sie sollen doch erstmal 1, 2, 3 Spiele in der Swissport Arena besuchen und dann wird sich das alles herausstellen, wie sich das entwickelt.
Als Tochter von einem Fußballtrainer ist Sabine Heidan quasi auf dem Fußballplatz aufgewachsen. Und heute, wo ist sie selber lieber am Match? In der Fankurve oder in der Business Lounge?
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich liebe eigentlich die Abwechslung. Von daher bin ich eigentlich froh, wenn ich jedes Spiel mal woanders sein kann. Ich bin sehr gerne im President's Club, weil ich dort natürlich meine Kunden treffe. Und andersherum bin ich auch sehr, sehr gerne im Stehplatz-Fansektor, weil dort natürlich letztendlich auch die Stimmung herkommt.
Am 31. Juli spielt der FC Luzern das erste Mal im neuen Stadion. Bis dann muss Sabine Heidan wieder recht an die Säcke, um den Geldsack vom FCL zu füllen.
Das Atomkraftwerk Mühleberg sofort abschalten. Das fordert AKW-Gegner und betreiben in der Stadt Bern seit 10 Wochen ein wildes Zeltlager direkt vor dem Hauptsitz der bernischen Kraftwerke. Sie bleiben, bis ihre Forderung erfüllt sich. Das Verständnis aber schwindet. Die Berner Bevölkerung gutiert diese Form von Anti-Atom-Protest immer weniger.
Wenn es wirklich um den Kern der Frage geht, dann können sie von mir aus noch lang bleiben. Wenn das Thema aber immer wieder ist, gegen ganz andere Sachen zu kämpfen, Polizisten verrückt zu machen oder die Bürgerlichen zu schocken, dann habe ich da auch ein bisschen Mühe.
Sie gehen mir langsam auf den Wecker, das anzuschauen, muss ich sagen. Weil die Stadtgärtner haben das so schön angepflanzt. Schon gut, wenn sie demonstrieren irgendwo. Aber ich finde, jetzt das soll geräumt werden.
Es ist eine Mohrerei da. Es war schon gut, mal darauf aufmerksam zu machen, aber jetzt ist also Zeit.
Zeit also, dass die jungen Atomgegner ihre Belagerung mal abbrechen. Das findet auch unser Bern-Korrespondent Toni Koller.
Zuerst einmal im Grundsatz nichts gegen spektakuläre Protestaktionen. In der Demokratie sieht man die Meinung nicht nur bei Wahlen und Abstimmungen, wie zum Beispiel die Anti-Atom-Bewegung seinerzeit nicht das Baugelände von Kaiseraugst besetzt hätte, dann hätten wir heute noch ein AKW mehr zum Abstellen. Schon ging in der Geschichte, hat für die Meinungsbildung auch die Strasse eine Rolle gespielt. Allerdings hat legitime zivilen Ungehorsam seine Grenzen. Wenn einer mitten auf die Strasse hockt und sagt, da bleibe ich jetzt so lange, bis die Welt perfekt ist, dann wird er zu Recht gleich mal abtransportiert. Jetzt verlangen zwar die AKW-Gegner auf dem öffentlichen Mettel in Bern nicht eine perfekte Welt, sondern nur die Abschaltung von einem alten Atommeiler. Oder Verkehr blockieren tun sie auch nicht. Aber es gibt keinen Grund, warum das Berner Behörden eine demonstrative Zweckentfremdung von einem Platz auf ewig dulden sollten. Umso mehr, als mittlerweile sogar Bundesrat und Nationalrat aus Fukushima ihre Lehre gezogen haben. Für die Risiken von der Atomenergie klarzumachen, braucht es definitiv kein chaotisches Zeltlager mehr. Die Besserwisserei, die es ausstrahlt, löscht sogar manchem Atomkritiker langsam ab. Das Berner Protestcamp ist von einer spektakulären Aktion zu einem Dauerläufer geworden, wo die Bevölkerung entweder ärgert oder schlicht langweilt. Und damit tut sich die AKW-Gegnerschaft selber einen schlechten Dienst. In der Politik wie im Leben muss man wissen, was man anfangen soll, aber man muss auch wissen, wann aufhören.
Das gilt auch für uns. Regionaldiagonal gibt es nächste Woche wieder um die gleiche Zeit. Verantwortlich war für die Sendung ist Brigitte Mader, am Mikrofon war der Roger Steinemann.
Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.